Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoToNetwork. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ich freue mich extrem auf die heutige Folge, denn ihr habt es gemerkt, es gab einen kleinen Break, musste mich auch mal wieder auf ein, zwei andere Dinge im Leben konzentrieren, konnte nicht mehr podcasten. Umso schöner, wieder live dabei zu sein und auch das auf einen Sonntagnachmittag, ganz ungewöhnlich. Mein Gast heute ist der großartige Danny Werns. Den kennt ihr mit Sicherheit durch LinkedIn und ich glaube aus zwei Gründen total spannend. Auf der einen Seite erfolgreich gewesen natürlich irgendwie als SDR in kürzester Zeit, ich glaube, muss gleich mal korrigieren, von Oktober letzten Jahr gestartet bis heute auf irgendwie über 10.000 Follower auf LinkedIn. Also auch einfach sehr, sehr guter Content, auch sehr gezielter Content. Auf der anderen Seite die Podcast-Folge zum Beispiel bei Morten, sehr, sehr cool, sehr praxisnah mit Tipps zum Cold Calling. Da habe ich auch irgendwie viel nochmal draus mitgenommen und gedacht, hey, die muss man sich eigentlich anhören. Und dann war es ein No-Brainer zu sagen, Danny, wenn du Bock hast, let's go. Und ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir heute mal im Podcast sprechen.
Was für eine Intro. Danke dir vielmals. Also für mich war es ein No-Brainer zu sagen, ich gehe zu den Podcast rein. Einfach, weil ich ein paar Folgen schon im Vorhinein gehört hatte. Auf dich aufmerksam geworden bin ich durch die Folge von Aline und Björn. Da habt ihr über Mental Health gesprochen. Da warst du zu Gast bei denen. Ja. Da habe ich das erste Mal Kontaktpunkte mit dir gehabt und habe mir gedacht, so, okay, nice. Bin auf dein Profil, habe gesehen, du hast selber einen Podcast, habe da schon tatsächlich ein bisschen reingehört, schon im Vorfeld, bevor das jetzt so richtig mit uns entstanden ist heute.
Sehr, sehr cool. Das freut mich zu hören. War auch eine sehr, sehr schöne Folge, die aufzunehmen. Ich weiß noch, sehr lustig war, weil wir über Mental Health gesprochen haben und die ganze Zeit, ich war gerade in Sri Lanka, hier so eine hässliche Fliege immer um meinen Kopf rumgegeistert ist. Das war dadurch eine sehr, sehr weirde Situation, weil es immer sehr lustig war bei so einem ernsten Thema. Gut, Danny, für die zwei, drei Leute, die dich entgegen meiner Annahme vielleicht noch nicht kennen sollten, kannst du nochmal zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du machst?
Ja, absolut. Ich bin Danny. Bin jetzt seit einem halben Jahr auf LinkedIn aktiv, habe das davor aber natürlich auch was gemacht. Meine Wurzeln, ich würde sagen, so meine erste Station, die jetzt wirklich wichtig ist für das, was ich heute mache, war als Talent Acquisition Partner für ein großes Fintech in Berlin. Das ist auch eine von den Lösungen, die bei den meisten Prozessen irgendwie mit angeguckt wird. Und da habe ich SDRs, AEs, Customer Support Manager und Customer Success Manager für dieses Unternehmen begeistert und dementsprechend so meine ersten Kontaktpunkte mit LinkedIn auch gehabt. Hab dann gemerkt, okay, dieses Thema Sales finde ich eigentlich interessanter als Talent Acquisition, aber Talent Acquisition mache ich auch irgendwie und bin dann in die Personalberatung gegangen und habe da eben AEs etc. Vermittelt an andere Firmen. Und dann habe ich gemerkt, hey, pass auf, Tech Sales, ich glaube, das ist genau das, was richtig cool ist, und bin dann halt in eine klassische BDA-Rolle reingegangen, weil ich gesehen habe, dass die allerbesten Seller, die besten AEs, mit denen ich gearbeitet habe oder die ich erlebt habe, alle davor genau den gleichen Schritt hatten und diese Foundation hatten, wirklich sich selber Termine auch reinzulegen, falls mal der eigene SDA nicht performt oder nichts über Partnerships kommt oder auch nichts über Marketing. Und da war es mir halt wichtig, eine gute Grundlage zu schaffen allgemein. Und ja, jetzt bin ich AE bei Morten Wolf.
Sehr cool. Würde ich übrigens auch jedem ans Herz legen, zu sagen, hey, so eine anderthalb, zwei Jahre SDA-Erfahrung, gerade im Leben nicht, also einfach zu verstehen, wie Prospecting funktioniert, das ist, glaube ich, wirklich die eine Fähigkeit im Sales, die dich von der breiten Masse immer abheben wird. Und ich würde auch so weit gehen zu sagen, hey, wer, und ich weiß, da ecke ich mit an, aber wer nicht prospecten kann, der hat im Sales erstmal auch aus meiner Sicht nicht so viel zu suchen oder verloren. Mit der Einschränkung natürlich ist Enterprise Sales komplex und ist das auch ein spezielles Skillset, keine Frage. Aber auch da, ne, wenn du in der Lage bist, deine eigenen Termine zu legen, uns wirklich selber selbstständig aufzubauen, macht dich das immer zu einer unfassbar wertvollen unfassbar wertvollen Mitarbeitenden.
Ich sehe das genauso, vor allem, man ist unabhängig am Ende des Tages. Ich glaube, das hatte jede Firma. Ich habe so viele Firmen entweder von innen gesehen oder mit Sellern gesprochen, wo dann halt mal ein, zwei Quartale waren, wo halt nicht so viel Inbound gekommen ist. Was machst du dann? Du kannst ja nicht warten. Und wenn du dir dann als Account Executive erstmal dieses ganze Thema Outbound beibringen musst, alleine oder vielleicht mal mit irgendwem, der dir zwei, drei Tipps gibt, hast du auf jeden Fall einen Nachteil jemandem gegenüber, der das halt täglich macht.
Hundertprozentig. Und das ist, glaube ich, das zweite Learning, was man auch irgendwann hat. Pipeline oder auch eine volle Pipeline ist schön, aber du solltest trotzdem immer die Grundlagen im Prospecting machen. Vielleicht dann weniger, als wenn die Pipe eben komplett leer ist. Aber dieses Grundrauschen, für dieses Grundrauschen zu sorgen, damit auch entsprechend Meetings nachkommen, ist elementar. Sonst kommst du immer an den Punkt, dass es eben diese eine wellenförmige Bewegung ist, dass du eine volle Pipe hast, leere Pipe hast, dann erreichst du mal die Ziele, mal nicht, aber irgendwie hinkst du immer hinterher.
Absolut.
Danny, auch für dich die Frage, die ich für all meine Gäste als allererstes
Yes.
habe: Was denn die für dich unbequemste Wahrheit im Sales ist und wie du damit umgehst?
Ja, ich habe die Frage in den anderen Folgen gehört. Ich finde die mega gut. Aus meiner Sicht hast du im Sales eine Riesenchance, aber auch gleichzeitig einen riesengroßen Pain, weil wir jedes Quartal aufs Neue neu anfangen. Das heißt, wenn ein Quartal mega geil war und du hast dich gefreut, es war super und ja, alles hat funktioniert, dann fängst du trotzdem im neuen Quartal bei Null an. Das kann natürlich ein Riesenpain sein. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt ein super schlechtes Quartal hattest, es hat gar nichts funktioniert und alle Deals sind geslippt und du hast Absagen bekommen und so weiter und so fort, hast du natürlich jetzt die Möglichkeit zu sagen, alles klar, auf geht's.
Ja, finde ich, also 100%, ne, dieses, du bist ständig wieder auf Null und fängst immer wieder bei Null an, ist natürlich ein riesiges Thema. Und ich glaube, auch den Umgang damit zu finden. Ich finde immer, und ich glaube, gerade wenn man monatliche Ziele hat, das Schwierige, du willst ja einfach an einer gewissen Konstanz konstant eigentlich performen, delivern, nicht eben. Ja, ne, ein Quartal erreichst du deine Ziele, im zweiten nicht, im dritten wieder. Eigentlich genau das, was ich auch eingangs gesagt hatte. Sondern wie schaffst du es am Ende auch konstant auf einem Niveau zu performen, was hoch genug ist? Aber wie gehst du für dich damit um mit der Situation und mit dem Druck oder der vielleicht auch der Leichtigkeit, wenn es mal gut läuft?
Naja, es geht ja in zwei Richtungen, ne? Wenn es sehr, sehr gut läuft, dann muss man sich selber erden. Ich habe auch Quartale gehabt, da habe ich mir gedacht, so, ja, okay, nice, so, easy, das ist ja total leicht. So, alles entspannt. Und dann war es sehr, sehr cool, wenn man halt Teamkollegen hatte, oder klar, das kommt auch ein bisschen aus einem selbst da, ne? Sich dann zu sagen, okay, aber das hat einen Grund, warum das so ist. Ja, das ist die Vorarbeit von davor. Ja, das ist einfach eine Konstanz in den Aktivitäten und in dem, was man halt macht. Wenn es dann halt nicht so läuft, dann muss man sich halt zusammenreißen. Ja, das ist so ein Begriff, den ich weiß gar nicht, ob ich ihn sagen kann, aber den hat mein Papa mir immer gesagt. Ist so eine Leck mich am Arsch Einstellung. Wenn es bei dir nicht läuft gerade, ja, und es ist halt irgendwie Kacke, dann ja, muss ich halt zusammenreißen und dann ist dieses Jahr erst recht. So, jetzt machen wir es auf jeden Fall.
Das teile ich. Also erstmal, ich glaube, du kannst hier alles sagen. Ich hab auch schon schlimmere Wörter gehabt, die hier gesagt wurden. Das Zweite ist, ich teile das natürlich noch. Und ich glaube, das Wichtige ist eben, das geht wieder zu dem Ausgangsthema, du musst halt jeden Tag die Basics machen und darfst dir halt keine Pausen von diesen Basics gönnen. Beziehungsweise jetzt mal einen Tag nicht, aber es beginnt halt damit, dass ich sauber plane zu wissen, was muss ich eigentlich machen, damit ich meine Ziele erreichen kann. Ich glaube, das Zweite ist, und das ist vielleicht auch arrogant, aber warum planen wir dann immer so auf eine Punktlandung, wenn wir überhaupt planen, dass wir gerade so die Ziele erreichen, anstatt sich zu fragen, hey, was wollen wir denn eigentlich verdienen? Wo wollen wir denn eigentlich landen? Was müssen wir eben dafür tun? Und das dann eben wirklich tagtäglich im Kalender zu haben, genau wie du gesagt hast, auch wenn es mal schwer ist. Und ich meine, Prospecting ist da das eine. Ich meine, wir kennen das alle selber, ne? Ein Tag ins Gym gehen und ein Tag gute Ernährung reicht halt nicht, sondern das musst du halt über, du hast ja erzählt, dass du gerade auch in einer Trainingsphase bist, da musst du halt jeden Tag irgendwas machen. vielleicht nicht ins Gym, aber auf jeden Fall mal auf die Ernährung achten.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist so dieses Thema Kontinuität und Konstanz. Ich hab, was ich ganz oft sehe, bei Leuten, die irgendwie neu in eine Rolle reinkommen, die haben so voll viel Motivation, das ist auch mega cool. Und dann ballern die halt mal so 200 Calls am Tag und das vielleicht auch mal über eine Woche. Und dann haben viele aber dieses Thema, okay, Cold Calling ist ja halt vielleicht nicht immer geil. Ja, da bekomme ich auch mal hin und wieder einen auf den Deckel. Und hören dann auf einmal komplett auf zu callen und wundern sich dann halt, warum die abgehängt werden von jemandem, der halt am Tag meinetwegen seine 50 bis 80 Calls macht, aber eben konstant und kontinuierlich.
Ist 50 bis, ich frage jetzt mal provokant, ist 50 bis 80 Calls für dich, und ich weiß, es kommt drauf an, auf Produkt, ne? Aber ist es für dich eine Größenordnung, wo du sagst, hey, das ist eigentlich realistisch, das ist auch eine Benchmark, die man machen kann?
Es kommt natürlich auf die Rolle drauf an. Reden wir jetzt von einer BDA-Rolle oder von einem AE?
Lass uns vom BDA reden.
Ja gut, vom BDA kannst du schon 100 Calls machen, finde ich. Also das war bei mir so der, ja, das war so mein Standard. Aber was man dazu sagen muss, ist auch wichtig, jetzt 80 Mal in der Zentrale anzurufen bei einer Firma, wo du weißt, dass du nie durchgestellt wirst, das zählt halt natürlich nicht mit rein. Ja, tendenziell bin ich sogar eher der Meinung, mach halt, es gibt ja immer so dieses Thema, diesen Clinch zwischen Quantität und Qualität. Und ich bin ein Typ, der eher sagt, geh auf Qualität. Aber das nützt ja auch nichts, wenn du 10 Leute am Tag anrufst und 10 Anwahlen machst. Also es ist schon ein Zusammenspiel. Wenn du, also was mir super geholfen hat, ich suche mal Trigger raus und ich habe dann für die Unternehmen, wo ich war, habe ich so meine zwei, drei Trigger gefunden, wo ich den Talk-Track zum Kotzen auswendig konnte. Ich wusste ganz genau, was sie mir sagen. Ich wusste genau, was für Einwände kommen und habe mich dann halt mal auf ein Signal spezialisiert, dann ein zweites dazu genommen und dann ein drittes und nicht eben nicht irgendwie reingegangen und habe hier 12 verschiedene Trigger mir rausgesucht und dementsprechend auch 12 Sequenzen gebraucht. Das hat ja auch was mit Qualität dann zu tun, weil dann wirst du in dem Bereich halt sehr, sehr gut, weil du halt weißt, okay, das sind eigentlich die Gesprächsmuster, die ganze Zeit kommen. Das heißt, das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen mit Fokus und Qualität auch wieder verbunden. Und wenn du das einmal raus hast, dann kannst du natürlich die Schlagzahl auch immer weiter steigern.
100%. Also mal davon abgesehen, dass ich auch kein Freund davon bin, diese KPI-Diskussion zu führen, weil im Endeffekt du brauchst Quantität und du brauchst Qualität. Und ohne Qualität so wirst du nichts erreichen, ohne Quantität im Endeffekt auch nicht. Aber ich glaube, gerade bei dieser KPI-Diskussion müssen wir uns halt mal klar machen, was es eigentlich bedeutet. Das sind Key Performance Indikatoren. Das heißt, 80 bis 100 Dials an sich sagen noch gar nichts darüber aus, ob wir damit eben auf unser Ziel kommen oder nicht, sondern es muss immer im Kontext gesehen werden von, haben wir überhaupt eine Erreichbarkeit? Erreichen wir die richtigen Leute? Das ist genau wie du gesagt hast, ne? Wenn ich 80 Mal anrufe, 80 Mal das Frontdesk erreiche, und am Ende kein Meeting dabei rauskommt oder ich nicht durchgestellt werde, bringt mir die 80 Anwahlen halt auch nichts, auch wenn ich am meisten gemacht habe. Also es muss halt immer beides sein. Und das Zweite, was du gesagt hast, und das finde ich extrem wichtig, das ist auch das, was ich jedem immer mit als Tipp geben würde, ist Aufgaben zu bündeln. Also nicht sagen, dass es nur einen Trigger gibt, der irgendwie spannend ist. Und es kommt natürlich auch drauf an, inwieweit du account-based oder dann eben auch in einer Industrie beispielsweise arbeitest. Natürlich, sich wirklich Aufgaben zu bündeln und in deinem Fall, hast du gerade gesagt, ne? Trigger zu finden, die ich dann eben bei mehreren Unternehmen gegebenenfalls sehen kann und dann mit einem ähnlichen Talktrack eben anrufen kann, weil dann die Einwände ähnlich werden, weil dann die Skripte ähnlich werden, weil die Nutzenargumentation ähnlich ist und ich auch viel, viel besser, wenn ich mir meine Calls am Ende anhöre oder wenn ich Coaching bekomme, auf einzelne Dinge eingehen kann, zu sagen, hey, mal, das hat bei 4 von 5 funktioniert, da nicht, warum nicht? I don't know.
Absolut.
Ich finde die Richtung, die wir gehen, schon sehr, sehr spannend. Was waren denn die Dinge, die für dich so den Ausschlag gegeben haben für jetzt auch den kurzfristigen Erfolg, den du im Sales hattest? Weil ich glaube, du hast ja schon gesagt, ne, so klar, die Vorerfahrung, die du hattest im Recruiting, glaube ich, ist jetzt nicht direkt Sales, ist natürlich sehr, sehr ähnlich mit Sales. Gibt sehr, sehr viele Parallelen. Aber was hat dir ansonsten wirklich geholfen?
Für den Sales-Alltag jetzt? Oder für den Einstieg?
Also wahrscheinlich sowohl als auch.
Okay, das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich, es ist eigentlich ganz witzig, das weißt du gar nicht, das wissen die meisten nicht. Die Stelle als Talent Acquisition Partner, das war ursprünglich ein SDR-Interview. Die wollten mich als SDR schon haben und meine damalige Chefin, Claudine Oldengott, Top-Chefin, sage ich bis heute, bis jetzt die beste Führungskraft, die ich je hatte, die hat es hinbekommen, mich in dem Termin zu flippen von Sales in TA. Also ich hatte eh schon Bock auf Sales, weil die hatten gerade eine Stelle offen, wo die halt gesagt hat, ey, pass auf, wir brauchen jemanden, der irgendwie schon Bock auf das Thema hat, aber auch irgendwie Leute begeistern kann fürs Unternehmen. Hat mich dann für ihr Team quasi geheiert. Das heißt, ich war schon immer sehr salesnah, und habe das auch so gemacht, dass ich auf dem Sales Floor gearbeitet habe. Ich habe das ein bisschen anders gemacht als andere Kollegen. Ich bin jetzt nicht ins HR-Office gegangen zu uns, sondern ich saß eigentlich immer neben meinen Stakeholdern. Also Tom war neben mir und dann die anderen Leute, für die ich Teams gestafft habe, Alex und so weiter und so fort. Und war deswegen sehr nah dran und habe halt sehr schnell gespürt, wie callen jetzt unsere besten Leute, was machen die jetzt anders als andere. Und das war so der Einstieg und das fand ich halt so cool, dass ich halt irgendwann gesagt habe, ich will das halt selber machen, ne? Dann ging es halt in die Personalberatung, so als Zwischenschritt, weil ich dachte so, ich kann irgendwie beides, vermitteln ist irgendwie ganz cool. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie krass das ist, wenn man ohne Tools arbeitet. Das war ja ein Fintech, wo ich gearbeitet habe. Da hast du ja die ganzen Klassiker gehabt, da hast du ja Lusha gehabt, du hast ein ordentliches CRM gehabt und so weiter und so fort. Und dann in der Personalberatung habe ich gemerkt, okay, es gibt halt Firmen, die sagen dir, hab zwei Bildschirme und auf dem einen Bildschirm hast du eine Word-Vorlage. Und kopierst die halt in deine E-Mail rein und machst dann händisch irgendwie eine Datei hoch, schickst das raus, das machst du halt 200 Mal. Dann habe ich halt gemerkt, so, okay, das ist irgendwie auch nicht so cool. Und dann habe ich halt gemerkt, diese Kombination aus Technik auch, dieses Tech-Affine, plus richtig smarte Leute, die wirklich in der Softwarebranche unterwegs sind. Da kann ich mich halt mit identifizieren und mit solchen Leuten will ich halt tagtäglich arbeiten. Das war halt so der Schritt dann rein. Und das war aber immer verbunden mit, du connectest dich irgendwie intern und baust da auch irgendwie Kontakte auf. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber du fuchst dich natürlich auch extrem in Themen rein. Wenn dein Einstieg nicht funktioniert, dann schnappst du dir halt irgendwen und fragst halt, okay, wie funktioniert denn der Einstieg? Und wenn du da keinen findest, dann gibt es genug Quellen auf LinkedIn oder auf YouTube oder wo auch immer, wo du halt dir Impulse holen kannst. Das ist immer auch eine Fleißsache dann irgendwo am Ende des Tages.
Ja, das würde ich 100% unterschreiben, ne? Gerade bei High-Performern, gerade wenn du das richtige Mindset mitbringst, sich A, neben die Leute zu setzen, die den Job eh schon machen, zuhören. So, ich meine, das ist, glaube ich, so, dass, ich meine, ich liebe mein Homeoffice, ne? Aber ich glaube, das ist auch die eine Sache, die mir im Homeoffice immer fehlen würde, wird auch, egal ob ich ein Team habe oder Kollegen habe, einfach diesen Austausch untereinander und das Zuhören, zu wissen, hey, wie verkaufen die etwas? Im Zweifel aber auch Fragen und vor allem eben, ich meine, du kannst dir ja heute auch wirklich Recordings schnappen ohne Ende. Du kannst dir inzwischen eigentlich alles irgendwie über digitale Kanäle konsumieren. Ich glaube, da ist die Schwierigkeit eher, sich nicht drin zu verrennen und zu verlaufen.
Ich
Aber
hake mich da ganz schnell ein. Genau in den Gedanken. Sehr gute Freundin von mir hat bei Pleo angefangen. Und dementsprechend habe ich mir die Recordings von Jan Mundorf angeguckt. Ist ja logisch. Also auch solche Wege kannst du gehen. Von wirklichen High-Performern, die halt seit 3, 4, 5, 6, 7 Jahren voll an der Spitze sind.
100%ig, davon abgesehen, Jan sowieso, ich glaube, bester Mann. War auch hier im Podcast, auch eine richtig coole Folge. Kann man sich auch wirklich, wirklich viel von, kann man sich wirklich viel von mitnehmen. Und das Zweite, was ich gerade spannend fand an dem, was du gesagt hast, so auch vielleicht so ein bisschen Augen auf bei der Berufswahl beziehungsweise bei der Unternehmenswahl, dass du auch eine Infrastruktur hast, in der du erfolgreich sein kannst oder erfolgreich sein willst. So, ne? So, fairerweise, als wir früher angefangen haben im Sales, so ein CRM-System. Und dann hast du eigentlich aber nur die Nummern gewählt und angerufen. Inzwischen hast du ja genau gesagt, so alle möglichen Tools und, aber auch da, ich glaube, es ist super wichtig, sich eine Company zu suchen, die halt auch ein geiles Tech-Stack hat, mit dem du erfolgreich sein kannst.
Das musst du halt wissen vorher, das wusste ich halt nicht. Das war so, Also bei mir war das so, ich habe relativ viele Fehler in meiner Karriere gemacht, einfach weil ich es nicht besser wusste. Und ich hatte eigentlich fast nie jemanden, der mir gesagt hat, so, ey, guck mal, wenn du das machst, dann das Praktikum ist gut für dich, dann kommst du dahin und achte mal auf die Sachen und auf jene Sachen. Und das war so mit einer der Gründe, warum ich selbst mit LinkedIn angefangen habe, weil ich es halt schade finde, dass es viele super kompetente Leute gibt, die aber ihr Wissen überhaupt nicht teilen. Und ich hätte mir das, klar, das war noch eine andere Zeit, aber LinkedIn noch nicht so groß, es war so 2014, 15, 16, 17, 18, wo so meine Karriere losging. Aber ich hätte, mein früheres Ich hätte sich jemanden gewünscht, der mal gesagt hätte, guck mal, mach mal die und die Fehler nicht und achte mal auf die und die Dinge, weil hätte ich mir viele Schleifen selbst erspart tatsächlich.
Wollen wir da einmal kurz abbiegen? Ich finde es mega spannend, auch mal über die Fuck-ups zu reden. Wenn du sagst, so die zwei, drei großen Fehler, die du gerne verhindert hättest,
Ja.
welche wären das? Ich kann bestimmt auch eins von noch beisteuern.
Ja, klar. Also, das ging dann, also ich gehe in die Uni-Zeit zurück, ja. Persönliche Story. In der Uni-Zeit habe ich mein, also ich war immer fleißig, habe immer, immer Werkstudentenjobs gemacht und Gastrojobs und schlag mich tot. Aber ich hatte jetzt niemanden, der mir gesagt hat, so, ey, pass auf, mit dem, wie du jetzt bist als Mensch, wird eine Karriere im Sales zum Beispiel Sinn machen, weil das hätte man damals schon sehen können. Aber ich habe jetzt auch niemanden gehabt, der mir gesagt hat, hey, pass auf, diese Firma macht sich jetzt gut im Lebenslauf, die wird dir ein paar Türen öffnen. Und das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich halt einen Werkstudentenjob und zwei Praktika gemacht habe bei so No-Name-Firmen, die keiner kennt, was eigentlich schade ist, weil es mir meinen Berufseinstieg so ein bisschen erschwert hat. Sowas zum Beispiel, das sind so Kleinigkeiten dann, ne?
Ja, keine Frage. Wobei, jetzt mal auch sagen, ne, ich glaube, den klassischen Weg in den Sales gibt es ja in dem Sinne. Ich hatte das Gespräch vor, ich glaube, lustigerweise gerade vor ein paar Tagen habe ich den jungen Herrn wiedergesehen. Aber es ist quasi der Cousin von einer guten Freundin von mir, so 18 Jahre alt, kam gerade aus der, ich habe gerade Abi gemacht und war so die Frage, okay, hey, ich habe Bock auf Sales, wie starte ich denn damit? Ich denke, hey, erstmal mega geil, dass du schon so reflektiert bist, in dem Alter zu sagen, hey, ich will das machen. Und dann ist auch trotzdem die Frage, welchen Tipp gibst du jetzt, ne? Weil
Klar.
es eben keine klassische Ausbildung gibt. Du willst jetzt 5 Jahre Studium machen? I don't know. Willst du erstmal eine Ausbildung machen, damit du eine auf Papier hast? Ja, wäre schon irgendwie auf der einen Seite sinnvoll. So beruhigt auch die Eltern ein bisschen. Auf der anderen Seite, brauchst du die wirklich? Ja. I don't know, oder halt Vollgas rein und zu sagen, ich habe halt nichts. Ich wüsste den Weg nicht, was quasi der beste Weg ist, wenn du genau weißt, du willst in den Sales zu gehen.
Ich kann dir mal ein Praxisbeispiel geben von meinem kleinen Bruder. Ja, der ist so vom Gemüt her, so wie ich. Ich würde sogar sagen, dass er ein bisschen vernünftiger ist als ich tatsächlich, obwohl er 5 Jahre jünger ist. Und der war so an einem Punkt, wir haben ähnliche Vita, also wir haben beide Leistungssport gemacht, beide Fußball gespielt. Bei mir hat es nicht geklappt, bei ihm auch nicht. Bei ihm war mehr Talent drin auf jeden Fall, aber der hat einen Kreuzbandriss gehabt, was sehr schade ist. War dann halt an einem Punkt, wo er sich halt gedacht hat, okay, was mache ich jetzt überhaupt? Dann war natürlich ein Weg zu sagen, hey, pass auf, ich mache erstmal mein Abitur. Und das hat er auch gemacht und alles super. Und dann war halt an einem Punkt, wo er sich gedacht hat, okay, jetzt habe ich Abi, was mache ich denn jetzt? Weil du hast ja so viele Möglichkeiten. Du hast Studium, was studierst du, machst du eine Ausbildung, whatever. Bei mir war das so, dass ich eigentlich nach meinem Abi es besser gefunden hätte, eine Ausbildung zu machen, aber dann gesagt habe, so ja, ich weiß nicht, Studium, bin der Erste mit Abi bei uns, der das hat, ne? Also gehe ich bei dem Weg. Dementsprechend mich aber damit schon mit vielen Wegen auseinandergesetzt habe. Hab aber auch während meiner Schulzeit immer auf dem Bau gearbeitet und fand es halt mega geil eigentlich. Hab mir gedacht, danach eine wirkliche Ausbildung zu machen, wäre super. Und das war der Punkt, den ich ihm mitgeben konnte. Das ist ja nicht so, ich empfehle dir das, sondern ich sage ihm, hey, pass auf, schau dir unterschiedliche Sachen an. Am Ende des Tages hat er dann Praktikum gemacht, bei einer Firma, die machen sowohl Dachdecker als auch Klimaheizung Sanitär, und ist jetzt in seinem letzten Ausbildungsjahr. Er wird dann halt Handwerker und feiert es halt unnormal krass, dass er halt jeden Tag irgendwie bei den Kunden ist und da seine Armaturen machen kann und seine Räder machen kann und alles. Und hat dann halt voll was für sich gefunden. Also ich glaube, wenn man irgendwas mitgibt und du kannst verschiedene Wege, hast du schon mal gesehen bei dir oder bei anderen, und die gibst du halt mit, dann lässt du ja der Person trotzdem immer noch die Wahl.
Komplett bei dir, ne? Es gab auch keinen einheitlichen Konsens auf LinkedIn, was jetzt der beste Weg ist, sondern tatsächlich eine rege Diskussion und mehrere Wege und Möglichkeiten, die man gehen könnte. Mir war es auch so. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht, habe dann irgendwie studiert, parallel dazu, aber immer eigentlich eben gearbeitet, schon irgendwie selbstständig dann im Finanzvertrieb. Auch ehrlicherweise unfassbar viel Glück gehabt, dass ich nicht an den schlimmsten Vertrieb geraten bin überhaupt, sondern halt die Chance hatte, mit ethisch-moralisch anständigen Leuten zu arbeiten und habe dann eine super Ausbildung genossen, die mir dann den Weg geebnet hat. Bei dem Plan zu sagen, hey, ich will jetzt im Sales landen, hatte ich ja auch nie.
Das habe ich
Und
gemacht, das habe ich auch gemacht, sorry. Witzig, dass du das sagst. Meine Wurzeln vor TA waren auch im Finanzvertrieb, auch bei einer ganz guten Firma. Hatten so, ja, war cool.
gibt auch viele Leute, die das gemacht haben, ne? Auch Caro Bräuninger beispielsweise.
Ach, krass.
Lustigerweise auch mit unterschiedlichsten Ergebnissen oder Perspektiven daraus, ne? Von positiven Erfahrungen zu ganz unangenehmen Erfahrungen. Ich glaube, da ist die Bandbreite eben auch dann entsprechend lang. Aber genau wie du gesagt hast, dieses einen Plan haben oder Optionen haben, sich Gedanken zu machen, hatte ich fairerweise auch nicht. Ich habe es auch bis heute nicht wirklich, sondern ich denke halt immer, hey, ich mache das, worauf ich Bock habe. Solange es mir Spaß macht, ist gut. Und solange ich weiterwickle, ist es gut. Und wenn nicht, dann an einem bestimmten Punkt, so, hey, worauf habe ich denn jetzt Lust? Dann mache ich halt das wieder. Und vielleicht habe ich auch das Glück und das Privileg, dass meine Rolle immer entsprechend vielseitig ist, dass ich jetzt gerade sagen kann, hey, jetzt ist Interim Management gerade wirklich cool. Da lerne ich was. Da kann ich in Beratung und Team zusammenbringen. Vielleicht wird es irgendwann wieder heißen, hey, ich mache nur noch das. Vielleicht heißt es irgendwann, ich mache mich komplett selbstständig und mache nur noch was anderes. Hast gerade ein Thema angesprochen. Ich mache jetzt mal einen kleinen Switch, auch in Anbetracht der Zeit, wo du meintest, hey, darum hast du auch auf LinkedIn angefangen. Was ich echt bemerkenswert finde, dass du es geschafft hast was ist ja gerade gesagt, ne, Oktober 24 bis heute sind irgendwie knappe 6 Monate, auf wirklich 10.000 Follower zu kommen durch eben konstantes Posten und durch auch einfach Content, den man einfach auch gerne liest, ne? Also du schaffst es ja auch da Reichweite zu erzeugen, schaffst es da Menschen mitzunehmen. Du hast gerade schon gesagt, wie der Switch kam, aber wie hast du angefangen?
Danke dir erstmal, dass du mein Content gut findest. Das freut mich. Ja, tatsächlich, ja, LinkedIn hat mich die ganze Zeit begleitet, weil ich ja Kandidaten darüber gesourced habe. Aber ich habe LinkedIn nie irgendwie als Plattform genutzt, um selber was zu machen. Ich hatte das riesengroße Glück, dass Eileen Arnold von Ungefiltert mein AE war bei
Ja,
Hibob. Genau.
Grüße.
Ja, Grüße gehen raus, Eileen. Ja, ich fand es mega cool, was sie gemacht hat. Ich habe mir halt die Podcast-Folgen dann reingezogen, ich habe mir den Content reingezogen und das war halt für mich, klar, wir sind sowieso die ganze Zeit ein Tech-Team. Das war halt für mich meine Anlaufstation, erstmal zu fragen, jo, wie machst du das überhaupt? Und ey, ich würde es auch gerne machen. Und da gab es eine Situation, da haben wir als Team, als BDA-Team, ein Event organisiert für so HR-Leader. Und Aline hat ein Video gedreht und das gepostet. Und da dachte ich mir so, das kann ja nicht sein, dass unsere AEs jetzt hier Werbung für uns machen und ihre Reichweite nutzen. Wir als BDAs machen das nicht, oder was? Das ging gar nicht. In meiner Welt zumindest. Und da ist, glaube ich, das allererste Video entstanden, was ich gepostet habe. Und dann war es noch so, dass mich Aileen mit Anne van de Yilmaz und mit Dima Hunter zusammengebracht hat. Genau. Mit denen hatte ich dann jeweils, die haben mir jeweils eine halbe Stunde gegeben, wo ich Fragen stellen konnte. Die habe ich auch alle gestellt und bei Dima war es so, der hat mich halt super ermutigt dann auch nochmal, ne? So, ey, macht einfach zweimal die Woche, ist egal, mach einfach, so wird schon passen. Habe ich dann auch gemacht, das lief auch schon ganz gut an. Und dann hab ich Maria Wenning über LinkedIn irgendwie kennengelernt und habe sie auch gefragt, ey Maria, pass auf, ich bin neu auf der Plattform, keine Ahnung, ich sehe, du machst ganz cooles Zeug. Würdest du dir eine halbe Stunde nehmen und mir helfen? Hat sie auch gemacht. Es waren halt dann auch schon so 4 Leute, also Aileen sowieso, aber auch die anderen 3, wo ich dann gesehen habe, so, okay, da laufen ja richtig korrekte Leute rum und du kannst auch mal nach Hilfe fragen, wenn du die brauchst. Das war so der Einstieg. Und klar, dann habe ich mir halt jeden Tag gedacht, so, okay, was sind jetzt Punkte, die für mich selber irgendwie neu waren und die mir geholfen haben? Und daraus habe ich dann Content produziert. Das eigentlich, wenn du LinkedIn dir anguckst und dir mal die Mühe machen würdest, von Anfang an bis zum Ende zu gehen jetzt oder bis heute zu gehen, dann ist es so wie eine Art Tagebuch, wo immer viele Stories mit durchschwingen, die mich halt irgendwie selbst beschäftigen haben oder die mir geholfen haben. Der Stil hat sich natürlich auch dann über die Monate geändert, aber das Allerwichtigste war, einfach mal anzufangen.
Ja, teile ich zu 100%. Ich glaube, neben dem Anfang, das Schwierige ist halt dann auch eine Konsistenz einfach zu halten und ich glaube, die Frage zu stellen, hey, über was kann ich denn posten? Lass uns da auch gern gleich nochmal drauf eingehen. Ich finde einen anderen Punkt, den du gesagt hast, noch sehr wichtig. Dieses Thema, und das wäre wahrscheinlich so der Fehler, den ich gemacht habe, ich habe LinkedIn viel zu spät angefangen zu nutzen. Also, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal angemeldet habe. Da war es so, hey, es gibt Xing, hey, es gibt LinkedIn. Ich habe das einfach nur genutzt, damit ich mich mit Recruitern vernetzen kann, die mir irgendwann Jobangebote geben können, wenn ich da mal suche. Anstatt zu verstehen, wie viel Mehrwert diese Plattform bietet. Und seit ich auf LinkedIn aktiv bin, was weitaus länger ist, habe ich so unfassbar viel mehr daraus mitgenommen. Gar nicht, weil ich aktiv gepostet habe, sondern erstmal, weil ich aktiv konsumiert habe und weil ich mich mit ein paar Leuten connected habe und ein paar Leuten einfach geschrieben habe. Meine erste Führungsposition damals war aus, wenn die Leute laut sind, die auch was inhaltlich einfach unfassbar viele gute Punkte mit reinbringen. So, den habe ich geschrieben und tatsächlich haben mir 3 von 4 auch einfach geantwortet und gesagt, hey, ja, mach die 3, 4 Dinger. Darauf würde ich achten. Gleiche Geschichte. Wenn ich in einem Bereich besser werden will, so gucke ich mir halt auf LinkedIn an, wer die Leute sind, die das schon können. Jetzt habe ich fairerweise auch einen Podcast, vielleicht lade ich die ein, oder man connectet sich, man spricht einfach mal, ist genau wie du gesagt hast, und auch genau diese nicht nur intensive Kontakte, die dir businesstechnisch einfach Mehrwert geben, weil du viel lernst, eben auch Freundschaften, also so Dima, bester Mann, so. Ich glaube,
Ja.
wir schreiben weniger über Sales und mehr über Jordan Ones, aber ist halt lustig, ne?
Ja, klar.
Auch, weiß nicht, so Ben Bauer beispielsweise.
Ja.
Und auch wenn du auf Events gehst, ne, ich meine, so ich habe Morten beispielsweise beim Artist Circus das erste Mal persönlich gesehen. Ich glaube, haben wir das erste Mal da persönlich getroffen? Ich glaube auch.
Wir beide da das erste Mal persönlich, ja. Wir hatten
Genau,
davor
ne?
mal eine Stunde. Nach dem Podcast haben wir uns online einmal getroffen, quasi eine
Yes.
Stunde, glaube ich.
Genau, aber so entstehen halt einfach wirklich dann Austausch, der dich halt auch nicht nur weiterbringt, sondern auch wirklich bereichernd ist, persönlich fürs auch das persönliche Netzwerk.
Ja, klar. Das ist die Plattform. Ich habe über LinkedIn auch Kunden gewonnen, das ist so die eine Sache. Wenn mich jetzt Leute heute fragen, wie kann ich bei LinkedIn anfangen, ist so meine erste Gegenfrage, was willst du damit machen? Weil du kannst ja so viel damit machen. Du kannst gucken, dass du Kunden drüber gewinnst, klar. Wenn du aber Kandidaten drüber gewinnen musst, oder möchtest, kannst du das natürlich auch machen. Oder möchtest du eine Meinungsführerschaft aufbauen? Wie du das zum Beispiel machst mit einem Podcast, dass du Experte bist im Sales. Das sind natürlich 3 verschiedene Paar Schuhe. Und je nachdem, was dein Hauptziel ist, greifen natürlich die einzelnen Bausteine immer so ein bisschen mit ineinander. Aber gibt es schon ja, gravierende Unterschiede in dem Content, den man dann machen muss oder machen sollte halt. Solche Sachen halt, ne? Und dann siehst du aber auch schon allein aus dem heraus, wie viel Power LinkedIn hat und wie viel damit man machen kann.
Lass uns aber gerne nochmal drauf reingehen. Also, du hast jetzt die letzten, ich sage jetzt mal, 6 bis 8 Monate konstant irgendwie gepostet. Hast dich wahrscheinlich, wenn du hast deine Zielgruppe, für die du postest, ja auch so ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Ich meine, vorher warst du, hast gesagt, SDR bei HiBob, sprich Zielgruppe wahrscheinlich eher HR oder People Culture, würde ich jetzt mal so annehmen. Auf der anderen Seite, jetzt bist du bei Anfang Sales, sprich deine Zielgruppe natürlich eher auch Seller. Heute beispielsweise eine Post ging natürlich irgendwie über Fitness beziehungsweise über Disziplin und dranbleiben, Kontinuität, was ja unfassbar viele Parallelen zum Sales hat. Genau die Fragen, die du gerade gestellt hast, so wie hast du das für dich definiert und hast du es geändert oder bist du da konstant sozusagen in den gleichen Schwerpunkten geblieben?
Genau, also ich habe LinkedIn eigentlich, also mein LinkedIn-Profil war zur HiBob-Zeit nicht darauf ausgerichtet, HR-Leute zu targetieren. Ich habe mir da Gedanken zugemacht und habe mir überlegt, so hey, pass auf, wenn ich jetzt HR-Content mache oder Sales-Content, was sind so die Vor- und Nachteile? Und für mich war halt der größte Nachteil, wenn ich HR-Content machen würde, dass das halt keine Praxiserfahrung ist aus meinem eigenen Alltag. Und das war dann für mich immer so, ich habe ein paar Posts vorbereitet, war für mich so, meh, weiß ich jetzt nicht. Also hab ich nicht so gefeiert. Und dann habe ich es einfach, dann habe ich mir gedacht, so, weißt du was? Ich nehme das jetzt einfach mal nicht als Sales-Kanal, sondern eben, ich fände es ganz cool, in so eine Richtung Thought Leadership, Meinungsführer zu gehen. Das war eigentlich so der Baustein. Und das machst du natürlich, wenn du Praxiserfahrung teilst. Deswegen war es von Anfang an Sales Content, aber der hat sich auch verändert. Die letzte Content-Säule, die dazugekommen ist bei mir, war eben Mental Health. Und aus unterschiedlichen Sachen. Also einmal, weil es ein Thema ist, über was wir sprechen müssen. Ich glaube, das ist die Statistik, die ihr selbst gebracht habt. Das war über sieb von Salesforce. Über 70% der Seller strugglen damit.
Ich weiß die genaue Zahl gerade auch nicht, aber
72, glaube
es
ich.
sind genau 70 bis 80 habe ich irgendwie immer im Kopf und dann, ich glaube, auch ein Viertel große Probleme.
Ja. Und ich glaube, wir alle kennen das, dass du dann mal wirklich, wirklich, wirklich nicht drauf, gut drauf bist über eine gewisse Zeit. Und das sind auch Themen, über die ich dann gerne schreibe, weil mir geht es ja auch nicht anders. Aber dann eben auch Sachen mitzugeben, so Techniken oder so Impulse mitzugeben, wie es eben auch anders sein kann. Das war so die letzte Content-Säule, die hinzugekommen ist. Und so baut sich das halt auf. Auch so dieses Thema, wie man Content verpackt. Also ich bin gestartet mit Textbeiträgen, ganz klassisch. Textbeiträge, Beitrag, Bild. Jetzt seit 5 Wochen habe ich Slideshows hinzugepackt. Und nächste Woche wird mein, nicht mein erstes Video, aber das erste Video, wo ich mich ein bisschen mit CapCut auseinandergesetzt habe, kommen. Also auch das, also Themen entwickeln sich und auch Content-Formate dann irgendwo. Oder auch, wenn ich jetzt Bilder poste, ich habe da eigentlich immer so Selfies, nicht Selfies, aber so diese schönen Bilder, wenn du im Park bist und so weiter, ne? Diese Hochglanzbilder habe ich gemacht. Dann gemerkt, so, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf und habe jetzt mit Canva ein bisschen bearbeitet, die letzten 2, 3 Mal und ein bisschen Humor mit reingebracht. Zumindest ich find's lustig, ne? Kann jeder für sich
Reicht
selbst
doch.
entscheiden.
Am Ende aber auch genau, genau das, ne? Ich glaube, also meine ersten, genau was du sagst, auch reflektiert, so meine ersten Posts, die ich gemacht habe damals, waren, also erstens waren sie nicht regelmäßig, zweitens waren sie eher so mal als Ventil, so um so ein paar Dinge, die mich gestresst haben oder gestört haben, irgendwie zu adressieren. Das hat auch Reichweite oder Zuspruch gebracht irgendwo, aber eigentlich hat es mir nicht wirklich was gebracht. Das ist auch jetzt irgendwie Jahre her, da habe ich wieder gar nicht gepostet. Und auch immer, wenn ich irgendwie einen stressigen Alltag hatte, ist es halt irgendwie untergegangen. Und dann kommt es immer wieder in Schüben sozusagen mehr. Das andere ist eben aber auch der Content und die Inhalte, die entwickeln sich natürlich weiter. Ich habe dann auch fast nur geschrieben, immer mit Bildern, aber einfach zu, so wir haben damals an Coaching verkauft. Sorry, wir haben Coaching verkauft an HR. Rat mal, wenn man die ganzen Beiträge geliked hat und sich die angeguckt hat. Ja, nicht HR und nicht die Ansprechpartner, sondern genau nur die Leute in meinem Netzwerk im Sales, an die ich, mit denen ich eh schon einen guten Draht hatte. Das hat mir halt auch dann dahingehend null gebracht, was dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, dann kann ich auch einfach authentisch Sales-Content posten.
Ja.
Das sind die Dinge, die mich halt bewegen, begeistern, denen ich tagtäglich zu tun habe. Und darüber hat sich mein Netzwerk extrem erweitert. Dann habe ich einen Podcast gestartet und Co. Aber die Dinge haben sich dann eben daraus wirklich erst entwickelt. Hat auch ehrlicherweise für, muss man auch sagen, ein bisschen polarisiert, auch intern im Unternehmen, dass dann gesagt wurde, hey, find's nicht gut, dass du Sales-Content postest. Ich mir denke, hey, Leute, so, wer postet denn noch irgendwas? Ja, niemand. Oh, okay. Und wer sollte denn hier noch posten? Ja, vielleicht alle. So, okay. Wenn alle posten würden, dann könnte auch jeder sich an eine Zielgruppe richten und wir würden entsprechende Reichweite haben. Ne? Und das Zweite ist halt, am Ende ist es dein Profil und du musst halt dich damit identifizieren. Und es soll halt länger halten als ein Arbeitgeber, bei dem du bist.
Genau das wollte ich auch gerade sagen, weil es ist ein privates Profil. Dein Arbeitgeber geht nicht auf dein Instagram und sagt, post jetzt hier mal, ja, was mir in Gram passt, sondern am Ende des Tages den Content, den du selber teilst, das ist auch das, womit dich die Leute verbinden. Und das ist genau das, wo du hinterstehen musst. Für mich eine riesengroße Red Flag, wenn ich im Sales-Interview höre, ey, pass auf, wir möchten, dass du unsere Content-Strategie einfach weitermachst, als verlängerter Arm zum Beispiel. Sage ich halt auch, nee, mache ich auf gar keinen Fall. So, das ist schon mein Profil, mein Account.
Ich finde das übrigens trotz all dem spannend, weil gerade die Unternehmen, die da auf Freiwilligkeit bauen und die ja auch sagen, hey, postet das, was ihr wollt. Es gibt ja ein paar, bei denen die Leute auch entsprechende Reichweite haben. Ich meine, das Jan Mundorf angesprochen, ein perfektes Beispiel. So, ich meine, der verkauft an Finance, postet über Sales und hat eine unfassbare Reichweite aufgebaut. So, und er meinte eben auch so, hey, vielleicht liken meine CFOs das alles nicht, aber die lesen es halt mit und ich bekomme darüber halt Empfehlungen und Reichweite. Und natürlich ist da dann entsprechender Mehrwert drin und natürlich ist der Content einfach auch, ich meine, fairerweise ist auch einfach wirklich gut und authentisch. Muss man ja fairerweise auch einfach sagen. Man hat das anerkennen. Von daher stimme ich da voll zu.
Jan hat die 30k geknackt vor ein paar Tagen.
Ja, also Grüße gehen raus.
Shoutouts.
Ja, definitiv. Und ich meine, da siehst du ja auch, beim Arctic Circus dann, ich habe zweite Keynote gehalten, diesmal auf dem Weg zum President's Club. Hat Spaß gemacht zuzusehen und auch Spaß gemacht, so eine Reise dann eben mitzusehen. Zumal muss ich fairerweise sagen, ich durfte Jan beziehungsweise das Pleo-Team in Empfehlungen trainieren und hatte dann 215% Quota-Attainment, glaube ich, durch Empfehlungen.
Stark. Ja, gut. Ja, aber wenn, 215% ist eine Hausnummer, ja?
Richtig. Danny, bevor wir es hier abwrappen, haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, darauf würde ich gern noch eingehen, da sollten wir mal in die Tiefe gehen. Da
vielleicht ein bisschen holistisch nochmal. Wir haben ja viele Themen angeschnitten, ne? Wir haben ja über Cold Calling gesprochen, wir haben über Mindset gesprochen, wir haben über LinkedIn ein bisschen gesprochen. Und was ich sehr, sehr häufig mitbekomme bei LinkedIn ist, dass es sich so zwei Lager bilden gerade, so Social Selling ist das Einzige auf der Welt oder Cold Calling ist das Einzige auf der Welt und beides ist total falsch, weil am Ende des Tages alles, was wir im Sales machen, ist ein Baukastenprinzip. Was ich jedem mitgeben würde, ist, konzentrier dich mal auf eine Sache. Wenn du Cold Calling gemeistert hast, dann guck mal, dass du geile Mails machst. Wenn du geile Mails machst, dann guck mal, dass du irgendwie Social Selling noch auf die Kette bekommst. Oder dreh dir diese Punkte, so wie du die du selber möchtest, wo du dich am wohlsten mitfühlst. Ich glaube, das Allerwichtigste ist bei dieser ganzen Flut an Informationen und den ganzen Möglichkeiten, die man heute hat, einen Fokus zu setzen für eine gewisse Zeit auf ein Thema, das sehr, sehr gut zu machen. Und wenn du das kannst, das nächste Thema anzufangen.
Komplett bei dir. Also ich glaube, das erste wichtige Thema ist, du brauchst alle Kanäle. Es funktioniert nicht nur ein Kanal. Es funktioniert vielleicht ein Kanal für eine bestimmte Person. Aber wenn ich mich als Beispiel nehme, ne, wenn du mich erreichen willst und du schickst mir eine E-Mail, du kannst die perfekte E-Mail schicken. Sorry, mein E-Mail-Account ist ein Massengrab für Prospector. Da wird nichts zu mir durchkommen. Wenn du meine Telefonnummer hast, LinkedIn wahrscheinlich der beste Kanal. Aber selbst wenn du mich anrufst und ich weiß nicht, wer du bist, ist halt schwierig. Von daher, ich glaube, alle drei Bereiche sind wichtig und haben ihre Daseinsberechtigung. Das zweite ist auch trotzdem genau das, sich eine Sache zu nehmen und in der halt besser zu werden, bevor du dir die nächste nimmst. Ich würde allerdings nicht sagen, nimm dir das, mit dem du dich am wohlsten fühlst, sondern nimm dir das, wo alle anderen den größten Impact mitsehen. Mit dem würde ich halt wahrscheinlich starten.
Ja, das ist ein guter Punkt. Auf jeden Fall. Doch, das stimmt. Doch, das ist sehr gut, ja.
Also mir hat mal jemand gesagt, ein Manager früher, weißt du, Chris, das zu mögen, ist keine Voraussetzung. Wenn ich aufbauen will, im Gym, und ich habe aber keine Lust, Gewichte zu heben. Aber hilft halt nichts, sondern ich muss es halt machen, wenn ich das erreichen will.
Ja.
Und so sehe ich da auch mit dem Unterschied, du musst natürlich wohl damit fühlen und die Dinge so entwickeln, dass sie sich für dich passen. Weil dann sind wir wieder bei so einem Ausgangsthema, warum wir uns mit den Dingen unwohl fühlen. Ich hatte das in unserem Vorgespräch gesagt, ne? Ich habe so auch gestern die Gedanken gemacht. So, ich habe das Gefühl, dass wir oft nicht auf Augenhöhe kommunizieren, das Gefühl haben, wir sind irgendwie Bittsteller und wir fühlen uns nicht wohl in dem, was wir tun. Und sind nicht stolz auf Sales oder auch stolz darauf, was wir tun.
Ja, das ist halt sehr schade, ne? Ich fand Cold Calling aber ganz cool. Ich glaube, ich bin die Ausnahme. Deswegen kann ich ja sagen, fang mit dem Kanal an, den du am coolsten findest. Das war für mich eigentlich immer die Grundlage. Aber klar, wenn du jetzt jemanden hast, der sich dann halt hinter einem Bildschirm versteckt und dann gar nicht aus sich rauskommt, das ist wahrscheinlich wirklich dieser Tipp, mach das, was am meisten bringt, ja, was dir die besten Ergebnisse bringt. Das ist genau richtig eigentlich.
Nein, im Endeffekt, ich meine, Mattia würde jetzt sagen, ich hatte keinen Bock auf Cold Calling. Ich werde es nie haben. Darüber habe ich Social Selling angefangen und hey, jetzt, ich weiß nicht, wie viel tausend Follower sie hat, wahrscheinlich irgendwie nochmal Jan mal zwei. Ist ja auch ihren Weg da gegangen, ne? Also ich glaube, auch da, alles kann funktionieren, ne? Und ich glaube, du musst vor allem einen Plan haben und dich halt weiterentwickeln. Und dann kommst du da auch hin. Cool. Danny, bevor wir es abwrappen, ich habe noch eine letzte Frage für dich vom Gast der Vorwoche für dich dagelassen. Ich muss kurz nochmal nachgucken. Und in deinem Fall, wann war das letzte Mal, dass du richtig ehrlich zu dir selbst sein musstest?
Das ist lustig, weil der letzte Gast war ja Max Kost, der im Fitnessbereich sehr, sehr stark unterwegs ist.
Grüße.
Und Grüße. Und meine Antwort darauf hat auch was mit Fitness zu tun. Ja, ich habe im Winter letztes Jahr echt gut aufgebaut, ja, mit einer richtig brutalen Massephase. Dementsprechend aber auch mich dementsprechend auch ernährt. Ja. Und jetzt ja, weiß ich halt, dass ich 5 Kilo zu viel drauf habe für die Zeit, wo ich jetzt bin, weil der Sommer fängt jetzt an. Jetzt muss ich halt so Wege gehen wie eine Mahlzeit am Tag und die ganzen Sachen, die ja nicht so viel Spaß machen. Aber das war so das letzte Mal, wo ich gnadenlos ehrlich sein musste und sagen musste, hör mal, jetzt ist es halt so, jetzt muss halt das Beste draus machen.
Kann ich nachvollziehen. An der Stelle war ich auch nicht nur einmal. Ich bin gerade in der ähnlichen Phase, dass ich gesagt habe, hey, ich will noch ein bisschen mehr wieder ein bisschen runter im Gewicht und ein bisschen hoch in der Muskelmasse. Und natürlich mit der Ungeduld, das alles auf einmal zu wollen.
Klar. Wie immer.
Wie jeder. Top. Danny, hat mir viel Spaß gemacht mit dir. War eine coole Folge, cooler Austausch, hat Spaß gemacht. Danke dir auf jeden Fall, dass du da warst.
Ja, danke dir für die Bühne, sag ich mal. Macht richtig Bock.
Sehr gerne. Und ich bin gespannt, du hast gestern geschrieben, ein Podcast ist noch in Planung. Ich bin gespannt, wo du noch hingehst. Ansonsten Empfehlung von mir, hört euch die Folge an mit Morten. Die habe ich zumindest gehört und auch die mit Eileen und Björn. Kann ich beide empfehlen. Euch ansonsten vielen Dank fürs Zuhören oder zugucken, wenn ihr auf YouTube seid. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.